Guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank AG. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Jan-Alexander Huber, den Moderator dieser Konferenz.
Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Conference Call anlässlich der Veröffentlichung unserer Halbjahresergebniszahlen. Konstantin von Österreich, unser CFO, wird Sie jetzt in Kürze durch die Präsentation leiten, die seit Freitag im Netz steht. Anschließend selbstverständlich auch Ihre Fragen beantworten. Herr von Österreich, ich übergebe an Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Huber. Ich werde damit beginnen, Ihnen die wichtigsten Kennzahlen im Überblick vorzustellen. Insgesamt hat die Bank das erste Halbjahr in einem schwierigen Marktumfeld mit einem positiven Konzernergebnis abgeschlossen. Insbesondere die andauernde Krise in den Schifffahrtsmärkten und der deutliche Wertverfall des Euro geben über den Euro-Absteller im Zuge der nochmals verschärften Sorge um den Bestand der Eurozone schlugen sich jedoch in unserer Ergebnisrechnung spürbar nieder. Das Ergebnis vor Restrukturierung sank dementsprechend deutlich auf 211 Millionen Euro. Belastet wurde das Konzernergebnis zum einen vom Rückgang im Zins- und Provisionsunterschuss, der vor allem die im Einklang mit den EU-Vorgaben festgesetzte Fokussierung des Geschäfts widerspiegelt. Das zinstragende Kreditvolumen der Bank ist deshalb weiter gesunken und die Kreditprovisionen waren rückläufig. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft spiegelt in besonderem Maße die Eintrübung des konjunkturellen Umfelds und die schwierige Lage in den einzelnen Märkten wider. Allen voran der Schifffahrt. Die ausgewiesene Risikovorsorge in Höhe von 111 Millionen Euro ist bereits das Ergebnis der bilanziellen Wirkung der Zweitverlustgarantie der Länder Schleswig-Holstein und Hamburg, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Die Bilanzsumme der Bank hat sich gegenüber zum 31. Dezember 2011 leicht erhöht, und zwar um 2 Milliarden Euro auf 138 Millionen Euro, obwohl wir den mit der EU vereinbarten Volumenabbau nachdrücklich vorangetrieben haben. Zum Anstieg haben primär die bereits geschilderte Aufwertung des US-Dollars und die Erhöhung der Forderungen an Kreditinstituten beigetragen. Dennoch sei auch an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, von wo wir kommen. Nach Ende 2008 hatte die HSH Nordbank ein Bilanzvolumen von 208 Milliarden Euro. Wir haben also das Bilanzvolumen bereits um ein Drittel reduziert. Die Kernkapitalquote lag bei 30.06. bei 12,7% und damit auf einem nach wie vor soliden Niveau, jedoch unter dem Stichtagswert vom Ende letzten Jahres. Der Rückgang ist auf einen deutlichen Anstieg der risikogewichteten Aktiva zurückzuführen. Ursächlich für den Anstieg der Risikoaktiva waren vor allem die erneute Aufwertung des US-Dollars in den vergangenen Monaten sowie die Krise der Schifffahrt, durch die die Risikoparameter sich deutlich verschlechtert haben. Die Zahl der Mitarbeiter schließlich ist weiter gesunken, und zwar um 248 auf 3.436. Wir haben zu Ende des vergangenen Jahres den Kernkonsolidierungskreis um 44 Gesellschaften erweitert. Letztes Mal dieses außer Acht hat die Mitarbeiterzahl des HSH Nordbank-Konzerns die Marke von 3.000 unterschritten. Die Entwicklung des Neugeschäfts war im ersten Halbjahr erfreulich. Wir konnten das neue Geschäftsvolumen trotz einer generell eher zurückhaltenden Kreditnachfrage der Kunden in allen Bereichen der Kernbank deutlich gegenüber den Vorjahreswerten steigern. Insbesondere ist erfreulich die Entwicklung bei Immobilienkunden, wo wir das neue Geschäft mehr als verdreifacht haben, und im Bereich Energie und Infrastructure, aber auch im Geschäft mit Firmenkunden und Bereich Shipping verzeichnen wir erfreuliche Vertriebserfolge. Ich komme jetzt auf die Seite attraktive Abschlüsse in allen Bereichen der Kernbank. Auf dieser Seite haben wir Beispiele zusammengetragen, die das Vorhergesagte illustrieren. Sie sehen, wir haben quer durch die Kundenbereiche der Bank in der jüngsten Zeit eine Fülle von Abschlüssen erzielt, die nicht nur die Breite der Expertise, sondern auch die Tiefe unserer Marktdurchdringung zeigen. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass etwa die Hälfte des Neugeschäfts mit Immobilienkunden und zwei Drittel des neu abgeschlossenen Volumens im Firmenkundengeschäft Engagements sind die auf den Norden der Republik entfallen. In den Erträgen haben sich die Neugeschäftserfolge allerdings noch nicht wieder niedergeschlagen. Eine signifikante positive Ertragsentwicklung erwarten wir in den kommenden Quartalen. Einstweilen wird der Zinsüberschuss vom fortgesetzten Abbau nicht strategischer Geschäfte und Kapitalmarktpositionen belastet, wodurch das zinstragende Geschäftsvolumen der Bank weiter zurückgegangen ist. Hierzu kamen im vergangenen Halbjahr jedoch weitere Belastungen, die sich aus dem niedrigen Marktzinsniveau ergeben. Auch das Parken von Liquidität bei der EZB kostet Geld, bringt aber Sicherheit, die wir brauchen. Basiseffekt. 2011 waren hohe Provisionserträge bei den Restrukturierungen und den Kreditengagements angefallen, die es in 2012 so nicht mehr gegeben hat. Insgesamt sank der Provisionsüberschuss damit auf 44 Millionen Euro. Kommen wir zum Handelsergebnis, das stark von der weiterhin hohen Volatilität der Finanzmärkte belastet wurde. Den größten Einfluss hatten Bewertungsverluste bei Zins- und Währungsderivaten, genauer gesagt beim Euro-US-Dollar-Basisswap. Viele europäische Banken, auch wir, stellen über solche befristete Tauschgeschäfte die Refinanzierung ihrer Dollarkredite dar, wenn sie diese nicht im ausreichenden Maße direkt in Dollar refinanzieren können. Uns betrifft die Entwicklung dieser Basisswaps in besonderem Maße, weil wir die Derivate insbesondere in der Schifffinanzierung verwenden, die praktisch ausschließlich in US-Dollar erfolgt. Die Schwankungen von Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt hat es zu starken Bewertungsveränderungen dieser Swaps gegeben, die unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen sind. In der aktuellen Situation führt die Verengung des Swap-Spreads zur Jahresmitte, wie Sie in der Grafik rechts erkennen können, nach der Bilanzierungsmechanik gemäß IFRS zu einer Ergebnisbelastung. Wichtig ist, dass es sich um reine Buchverluste handelt, nicht um realisierte Verluste. Für das Handelsergebnis kamen negative Effekte aus der Neubewertung eigener Verbindlichkeiten hinzu, die infolge geringer Risikoabschläge für deutsche Banken höher bewertet werden mussten. Auf der Habenseite stehen diese Bewertungsfaktoren positive Wertentwicklungen in unserem Kreditinvestmentportfolio gegenüber. Insgesamt überwogen die negativen Effekte aber deutlich, sodass das Handelsergebnis auf minus 140 Millionen Euro zurückging. Das Ergebnis aus Finanzanlagen hat sich im ersten Halbjahr 2012 erfreulich entwickelt. Es stieg auf 152 Millionen Euro nach 118 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Wir haben dabei von Verkaufserfolgen bei nicht strategischen Beteiligungen profitiert. Zudem konnten wir im Handelsergebnis Wertzuschreibungen in unserem Kredit-Investment-Portfolio verbuchen. Negativ schlugen Portfolio-Wertberichtigungen bei Wertpapieren zu Buche, die aufgrund der weiterhin kritischen Einschätzung der Staatsrisiken notwendig wurden. Allerdings sind wir dank unserer überschaubaren Portfolios von Staatsanleihen europäischer Problemländer insgesamt weniger stark von der Krise betroffen als andere Banken. Die bereits mehrfach erwähnte Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds und der schwierigen Lage, insbesondere an den Schifffahrtsmärkten, führten in den ersten 6 Monaten dieses Jahres zu erheblichen Wertberichtigungen im Kreditgeschäft. Auf Basis unseres konservativen Ansatzes haben wir eine Risikovorsorge von insgesamt 457 Millionen Euro vorgenommen, vor allem für Sanierungsarrangements bei Shipping und für verschiedene Kreditbereiche der Restructuring Unit. Die ausgewiesene Risikovorsorge von 111 Millionen Euro nach Auflösung von 317 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Differenz zwischen der ausgewiesenen und der tatsächlich vorgenommenen Risikovorsorge erklärt sich aus der Zweitverlustgarantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, die auch im ersten Jahr 2012 die bei der Garantiegewährung beabsichtigte risikominderende Wirksamkeit entfaltet. Nach Abzug einer von der EU-Kommission auferlegten Zusatzprämie von 84 Millionen Euro für die Nutzung der Garantie konnten wir eine bilanzielle entlastende Garantiewirkung in Höhe von 346 Millionen Euro berücksichtigen. Auf der rechten Seite der Folie haben wir Ihnen noch einmal die Funktionsweise der Zweitverlustgarantie dargestellt. Mit der bilanziellen Entlastung durch die Garantie sind keinerlei effektive Zahlungsverpflichtungen der Länder verbunden. Zwar hat sich die Sicherungswirkung der Zweitverlustgarantie auf 1.955.000.000 Euro erhöht, allerdings ist dies nach wie vor eine rein bilanzielle Größe, die nicht mit einer realen Belastung der Garantiegeber verbunden ist. Die effektive Zahlungsverpflichtung für die Länder würden erst dann entstehen, wenn die tatsächliche Verluste des abgesicherten Portfolios das Volumen von der Bank zu tragenden Erstverlusttranche von 3,2 Milliarden Euro übersteigen würde. Ein solches Szenario kann grundsätzlich nicht völlig ausgeschlossen werden, ist aber nach wie vor wenig wahrscheinlich, denn die tatsächlichen Verluste des seit April 2009 abgesicherten Portfolios lagen Ende Juni 2012 lediglich bei rund 233 Millionen Euro und damit nur 13 Millionen Euro höher als im ersten Quartal. Fakt ist, die erhöhte Risikovorsorge ist die Folge der konservativen Risikopolitik der Bank. Wir tragen damit insbesondere der noch einmal verschärften Lage der internationalen Schifffahrtsmärkte Rechnung. Mittel- bis langfristig gingen wir aber unverändert davon aus, dass wir im Zuge einer gesamtwirtschaftlichen Erholung und der Stabilisierung in den Schifffahrtsmärkten weite Teile unserer Risikosorgebestandes wieder auflösen werden. Damit werden auch der bilanziellen Sicherungswirkung, die uns die Zweitverlustgarantie bietet, auf lange Sicht voraussichtlich nicht mehr bedürfen. Bis dahin zeigt die Zweitverlustgarantie die Wirkung, für die sie konstruiert wurde. Sie federt Risiken ab und entlastet so das Ergebnis der Bank, ohne effektive Zahlungen der Garantiegeber auszulösen. Komplett zurückgeführt haben wir bereits den Bürgschaftsrahmen der SOFIN. Die letzte noch ausstehende SOFIN-garantierte Anleihe in Höhe von 3 Milliarden Euro haben wir am 23. Juli dieses Jahres getilgt. Das insgesamt gesunkene Volumen öffentlicher Garantien hat zu einer starken Rückführung der Belastung durch fällige Gebühren geführt. Der Aufwand dafür sank von 211 Millionen Euro im ersten Halbjahr 211 auf 157 Millionen Euro in den ersten 6 Monaten des Jahres. Seit Beginn der Restrukturierung unserer Bank haben wir mehr als 2 Milliarden Euro für öffentliche Garantien gezahlt, davon allein 1,7 Milliarden Euro auf die Zweitverlustgarantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir erlauben auch kurz noch hier den Hinweis, dass die HSV Nordbank die vereinbarten Prämien für die gewährte öffentliche Unterstützung stets zuverlässig gezahlt hat. Für die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg wird das Engagement für die HSV Nordbank damit bisher durchaus als rentabel gesehen. Eine stabile Refinanzierungsbasis ist für die Banken in diesen turbulenten Zeiten wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit. Die HSV Nordbank ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt, wie die Übersicht auf dieser entsprechenden Seite zeigt. Wir hatten zum Halbjahr bereits deutlich mehr als das für diesen Zeitraum anteilig geplante Volumen langfristiger Refinanzierungsmittel eingeworben. Dabei haben wir gezielt das gute Umfeld für deutsche Pfandbriefe genutzt und 2 Benchmark-Hypotheken-Pfandbriefe mit einem Volumen von jeweils 500 Millionen Euro emittiert. Weitere Pfandbriefe konnten wir im Rahmen von Private Placements begeben, einige davon in Fremdwährung, so zum Beispiel einen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 75 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben wir auch von unserem stabilen Zugang zum Sparkassensektor profitiert und somit unseren Emissionen deutschlandweit auch Retail-Kunden erreicht. Besonders erfreulich, gerade im aktuellen weiterhin unsicheren Kapitalmarktumfeld. Erstes haben wir über 3/4 der im ersten Halbjahr eingeworbenen Refinanzierungsmittel lange Laufzeiten und zweitens ist unser Einlagenbestand als zusätzliche Refinanzierungsquelle deutlich gestiegen. Ein Eckpfeiler unseres Transformationsprogramms ist die Anpassung der Kostenbasis an die zukünftige Größe der Bank. Dabei sind wir auch im ersten Halbjahr gut vorangekommen. Das sieht man allerdings erst auf den zweiten Blick, denn der im Jahr 2011 erweiterte Konsolidierungskreis verzerrt das Bild. Unbereinigt blieben Sachaufwand, Personalaufwand und auch der gesamte Verwaltungsaufwand fast konstant. Rechnet man den Konsolidierungseffekt heraus, so erkennt man, dass alle 3 Größen deutlich gesunken sind. Beim Verwaltungsaufwand ergibt sich ein Rückgang von 22 Millionen Euro oder 6%. Einen wichtigen Beitrag zur Kostensenkung leistet auch der Personalabbau, auf dessen Modalitäten wir Ende des vergangenen Jahres mit dem Betriebsrat uns geeinigt haben. Gemessen in Vollzeitarbeitskräften, also VAK, ist der Personalbestand im Halbjahresvergleich 2011-2012 sowohl im Inland als auch im Ausland deutlich gesunken. Auch hier verfälscht der Konsolidierungseffekt das Bild inklusive der 44 in 2011 zusätzlich konsolidierten Gesellschaften ist die Zahl der Mitarbeiter gegenüber dem Jahresende 2011 um 248 Personen auf 3.436 Personen, also VHK, gesunken. Bereinigt um diese Gesellschaften sind wir bereits bei einem Personalbestand von 2.983 angekommen, also unter 3.000. Inklusive der vertraglich bereits vereinbarten Austritte und Zugänge, die erst nach dem 30. Juni erfolgt sind, beziehungsweise schon erfolgt sind, haben wir mit dem erreichten Niveau bereits die Hälfte des bis 2014 geplanten Personalaufbaus realisiert. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass wir für alle Beteiligungen schmerzlichen Abbau ohne größeren Verwerfungen und Organisationen umsetzen können. Zusammenfassend zeigen wir auf der nächsten Folie noch einmal die Konzern- und Gewinn- und Verlustrechnung überlegt und die einzelnen Positionen sind nicht bereits eingegangen. Was die verschlechterten Rahmenbedingungen und belastete Kernkapitalquoten betrifft, erlauben Sie mir auf diese Punkte nochmal detailliert einzugehen. Dem unplanmäßigen Anstieg unserer Bilanzsumme und unserer Risikoaktiva gegenüber dem Stand zum Jahresende 2011 sowie dessen Effekte auf die Kapitalquoten der Bank. Trotz der Fortführung des in der EU vereinbarten Portfolioaufbaus ist die Bilanzsumme um gut 2 Milliarden auf 138 Millionen gestiegen. Dazu hat unter anderem die starke Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro beigetragen. Aufgrund der Struktur ihres Geschäfts hat mit dem Schwerpunkt auf Schifffahrtsfinanzierung ist die HS Erneuerbank bei solchen Entwicklungen besonders betroffen. Die Kapitalquoten sind im Vergleich zum Ende des Vorjahres zurückgegangen. Wesentlicher Grund sind die merklich gestiegenen Risikoaktiva infolge ausgesprochen nachteiliger Marktentwicklung, die Aufwertung des US-Dollars und die Verschärfung der Krise der Schifffahrt. Sie hat auf breiter Front zu verschlechterten Risikoparametern geführt. Per Ende Juni belief sich die Kernkapitalquote ohne Hybridinstrumente, die sogenannte Common Equity Quote, auf 10% nach 10,3% zum Jahresende 2011. Die Kernkapitalquote inklusive der Marktposition betrug 12,7% nach 13,8% per Ende letzten Jahres. Dieser Rückgang ist gewiss nicht erfreulich, aber die Quoten liegen nach wie vor klar oberhalb der regulatorischen Mindestwerte und über dem von der Europäischen Bankenaufsicht vorgegebenen Niveau. Der Start im zweiten Halbjahr war zufriedenstellend. Wir konnten im Juli an die Anfangserfolge des Neugeschäfts anknüpfen. Für die kommenden Monate haben wir eine Menge vor, aber es bleibt dabei, dass wir leider keinen Rückenwind bekommen. Im Gegenteil, das gesamtwirtschaftliche Klima bleibt vorerst rau. Zwar wird die Weltwirtschaft auch in der zweiten Jahreshälfte weiter wachsen, aber bei tendenzieller Abschwächung dürfte es doch eine Weile anhalten und das durch die Bank in allen wichtigen Weltregionen und das für die Bank in allen wichtigen Weltregionen. 2013 verspricht die weltweite konjunkturelle Dynamik dann noch weiter nachzulassen. Das heißt, obwohl die Konsum- als auch die Investitionsgüternachfrage wird auf absehbare Zeit eher gedämpft ausfallen. Eine direkte Folge dafür zum Beispiel weiterhin rückläufige Handelsvolumina. Klar ist, für die Seeschifffahrt sind das keine guten Vorzeichen. Wir gehen auch aufgrund des weiterhin hohen Ölpreises und der anhaltenden Euro-Schwäche davon aus, dass wir den Tiefpunkt des Zyklus der Branche erst in den kommenden 12 bis 18 Monaten sehen werden. Damit sind wir weniger optimistisch unterwegs als noch zum Jahresbeginn. Mit dem Beginn einer Erholung bei Frachtraten, Zeitcharterraten und Schiffspreisen rechnet die HSA Nordbank gegenwärtig nicht vor Ende 2013. Von der Lage auf den Finanzmärkten können wir bis auf weiteres auch keine Entlastung erwarten. Dies vor allem, weil die Euro-Krise, wenn überhaupt, nur langsam zu einer nachhaltigen Lösung zugeführt werden dürfte. Die europäischen Banken werden in diesem Umfeld zwar weiter von der expansiven Maßnahmen der EZB profitieren, gleichwohl bleibt ihre Lage angesichts der fortdauernden Schuldenkrise, der schwachen Konjunktur sowie der strengeren regulatorischen Anforderungen an Kapital und Liquidität Herausforderungen. Ja, das waren meine Ausführungen. Ich möchte mich vielmals bedanken und stehe für Fragen sehr gern zur Verfügung.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihre Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte die Raute-Taste. Für Fragen drücken Sie bitte Stern 1. Für Fragen und Wortmeldungen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihre Telefontastatur. Herr Thiel Heimlich von GLG Partners, bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Präsentation. Meine erste Frage wäre in Bezug auf die spanischen Banken und ob spanische Banken und Regionen, ob bei ihren Forderungen an die Kreditinstitute da oder Regionen die Ratingveränderungen, die wir gesehen haben, Auswirkungen auf die Risikoaktive haben werden. Und das Zweite ist generell, scheinen Sie etwas vorsichtiger geworden zu sein mit dem Ausblick und dann auch damit auf die Kapitalisierung der Bank. Was streben Sie an in Bezug auf die harte Kernkapitalquote? Und ich glaube, ich habe in der Zeitung lesen können, dass es eventuell sogar noch Maßnahmen geben soll, die über den Abbau der Risikoaktiva, der mit der EU vereinbart wurde, jetzt noch hinausgehen. Die zwei Fragen.
Zum Punkt 1, Spanien. Ich bin in Spanien, wie Sie sehen können, nur begrenzt engagiert. Im Wesentlichen sind das spanische Pfandbriefe. Und die Papiere sind designated for value eingewertet. Sicherlich auch ein Teil unserer schwachen Handelsergebnisse. Wir machen uns, was die Situation betrifft, bei der Qualität der Papiere und der Rating der Papiere derzeit keine größeren Sorgen. Was die Kapitalquoten betrifft, so haben wir zwei Zahlen, die wichtig sind. Erstmal die EBA-Zahl von 9% und zweitens die EU-Auflage, dass wir 10% zu halten haben. Das sind die Maßstäbe, die wir uns hier genommen haben. Natürlich haben wir uns intern ein höheres Limit gesetzt, um hier einen entsprechenden Puffer zu haben. Maßnahmen dafür sind im Wesentlichen intern. Wenn die Welt allerdings sich so entwickelt, dass wir weiterhin massiv unter Druck kommen durch extreme Entwicklung von US-Dollar und Risikoparametern, ist eben halt die Frage, ob wir das über die Zeit durchhalten können. Aber diese Problematik, möchte ich sagen, stellt sich ja der ganzen Industrie.
Und was wäre dann sozusagen der Plan B, wenn weiterhin dieses schwere Umfeld weiter besteht?
Oder der Plan B ist wie bei allen anderen Banken, wenn die Situation sich so entwickelt, dass wir unter Druck geraten, müssten wir überlegen, was wir dann tun werden. Das sind natürlich Dinge, die wir intern diskutieren, aber konkrete Dinge sind, kann ich Ihnen hier noch nicht berichten. Allein schon deshalb, weil wir auch noch nicht in der Notwendigkeit sind, um das ganz klar zu sagen. Aber wie gesagt, um das nochmal zu pointieren, natürlich haben wir einen Plan B und überlegen uns, was wir tun, wenn wir was tun müssen. Aber bis dato besteht der Bedarf nicht.
Alles klar, vielen Dank.
Herr Uwe Hoffmann, ein Privatanleger, bitte stellen Sie Ihre Frage.
Hoffmann, guten Tag. Ich habe eine Frage mal wieder zu dem Thema der Zweitverlustgarantie. Da ist jetzt ja die bilanzielle Sicherungswirkung bei knapp 2 Milliarden. Sie sagten zwar vorhin, dass Sie davon ausgehen, dass Sie das über die Jahre, diese vorsorglichen Verluste wieder abbauen können, aber über wie viele Jahre planen Sie denn eigentlich den tatsächlichen Abbau dieser entsprechenden Aktiva? Also sprich, über wie viele Jahre planen Sie, dass dann aus diesen theoretischen Verlusten dann auch tatsächlich bilanzielle Verluste werden können? Vor allen Dingen auch deshalb, weil Sie ja aktuell noch in dieser Restructuring Unit eine Bilanzsumme von 56 Milliarden haben und bis Ende 2014 ja auf 38 runter müssen. Dementsprechend kann man das ja auch keine 10 Jahre vor sich herschieben. Danke.
Wenn Sie davon sprechen, nicht 10 Jahre vor sich herschieben, hat das eine relative Relevanz. Selbstverständlich müssen wir die Assets der Restructuring Unit auf 38 Milliarden zum 31.12. abbauen. Da sind wir aber auch voll in der Planung. Was die Abrechnung, schlussendlichen Abrechnung der Einzelwertberichtigung betrifft, so ist allerdings 10 Jahre da kein unüblicher Zeitraum. Und es ist ja so, wenn wir unter der Zweitverlustgarantie, wir werden dann abrechnen, wenn wir abrechnen müssen. Und die, im Prinzip ist das ohne ein Ende. Ja? Das heißt, dann, wenn wir genau wissen, wir können nicht mehr Gelder eintreiben, dann müssen wir diese Forderung ausbuchen und diese Forderung anmelden unter der Zweitverlustgarantie. So ist die Technik und nach dieser Technik sind wir heute bei, was weiß ich, 237 Millionen erst. Das heißt, wir haben noch fast 3 Milliarden offen von Forderungen, die wir abrechnen müssen, bevor überhaupt ein Cent aus der Zweitverlustgarantie in Anspruch genommen wird. Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, teilweise. Es geht mir darum, nicht die Anspruchnahme der Zweitverlustgarantie, dass sozusagen die Länder in die Pflicht genommen werden, sondern eben, ja, wie viele Jahre es eben tatsächlich dauert, bis wirklich in Ihrer, also in der Bilanz der HSH, wo ja die 2 Milliarden Verlust aktuell ja nicht direkt durch die Bilanz gezogen werden, über wie viele Jahre sich das eben hinziehen könnte. Wenn Sie sagen, dass Sie das so lange vor sich her schieben, bis eben keine Forderung mehr eingetrieben werden kann, dann ist das natürlich auch eine Aussage. Wenn Sie sagen, dass da sind 10 Jahre durchaus kein unüblicher Zeitraum, dann droht da ja in Anführungsstrichen kein kurzfristiger, deutlicher Verlust für die Bilanz der HSA. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank.
Gut, Dankeschön.
Für weitere Fragen und Wortmeldungen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihre Telefontastatur. Herr Lukas Delp, auch ein Privatanleger, bitte stellen Sie Ihre Frage.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Delp. Meine Frage bezieht sich auf die ausstehenden Nachranganleihen bzw. auf die Tier-1-Anleihen. Sie hatten ja im Frühjahr bereits einen Rückkauf gemacht der Tier-2-Anleihen und da ja auch einen sehr positiven Ergebnisbeitrag da herausgeholt. Jetzt steht noch ungefähr die Hälfte des Volumens aus. Und meine Frage ist, ob Sie eventuell im Laufe des Jahres, falls sich abzeichnen sollte, dass es für ein positives Konzernergebnis nicht reicht, einen weiteren Rückkauf der Tier-2-Anleihen planen und ob es entsprechende Überlegungen gibt, eventuell auch die Tier-1-Anleihen zu tendern.
Erst einmal werden Sie mir verzeihen, wenn ich sage, dass unter Aspekten wir, selbst wenn wir Pläne hätten, die Sie nicht aufzeigen würden, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir selbstverständlich unser Recht unverändert natürlich vorbehalten, dieses zu tun, aber dass wir hier, was dieses betrifft, heute keine Situation haben, die wir zu adressieren hätten.
Okay, vielen Dank.
Im Moment gibt es keine weiteren Fragen. Für Fragen und Wortmeldungen drücken Sie bitte Stern 1 auf Ihre Telefontastatur. Es gibt keine weiteren Fragen.
Ja, dann sagen wir herzlichen Dank Ihnen, Damen und Herren, und beenden hiermit die Telefonkonferenz. Vielen Dank.
Vielen Dank an Herrn Huber und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Auf Wiederhören.